Ja, guten Morgen. Wie ihr im Gebet gerade gehört habt, ich habe so ein bisschen seit ein paar Tagen mit einem Kreislauf Probleme. Ich werde alt. Und das macht sich irgendwie bemerkbar. Also ich fühle mich so in zwei Parallelwelten gerade. Aber ich hoffe, dass wir mit Gottes Hilfe trotzdem sein Wort gemeinsam betrachten dürfen. Wir sind ja in unserer Themenreihe eigentlich so am Ende schon angelangt, wobei das immer auch ein Anfang ist, denke ich. Wir werden, so Gott will, nächstes Jahr mit der Apostelgeschichte beginnen, weil wir glauben, dass es wichtig ist, nicht nur die Theorie des Gemeindelebens und was Jesus sich über Gemeinde gedacht hat, darüber nachzudenken, sondern wir wollen natürlich auch in die Praxis kommen. Was heißt das genau? Wie leben wir Gemeinde? Wie ist die erste Gemeinde entstanden und was hat sie so gekennzeichnet? Das wird dann, so Gott will, nächstes Jahr der Auftrag sein, dass wir uns durch die Apostelgeschichte arbeiten und herausfinden wollen, wie das so ganz praktisch funktioniert. Und das ist ja auch wichtig. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf, dass wir das gemeinsam betrachten. Wir sind ja in dem Themenkomplex Jesus baut Gemeinde, welche Gemeinde bauen wir? Fragezeichen. Wir wollen versuchen, ja möglichst dicht an dem ranzukommen, was Jesus baut. Deswegen machen wir das und wir sind jetzt, wie gesagt, auf der Zielgeraden in diesem Jahr und da, ich glaube, das ist jetzt auch der Abschluss, wenn ich so auf den Plan gucke. Nächste Woche ist Rudi Tetzlaff, dann kommt Wolfgang, glaube ich, nochmal, oder ich komme dann nochmal, ne? Ja, und da werden wir dann ein bisschen mehr uns konzentrieren, auch auf Weihnachten, weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das auch mit hineinnehmen in unsere Gottesdienste. Unser Thema lautet heute Leiter, die Gott beruft. Das ist mein Titel. Wir wollen den Text aufschlagen, Titus 1, und ich habe die Verse 5 bis 9 gewählt, weil das so den Zusammenhang auch zeigt, worum es geht in dem Abschnitt. Es geht heute um Leitung, Ältestenschaft, aber ich will den Bogen ein bisschen weiterspannen und nicht nur über Leiter oder Ältesten sprechen, sondern auch über Leitung an sich. Wir alle sind ein Stück weit Leiter. Denn ein Leiter ist jemand, der andere beeinflusst, ob wir es wollen oder nicht. Wir beeinflussen andere durch unser Verhalten, durch das, was wir sagen. Im Grunde genommen sind wir alle Leiter. Ja, natürlich gibt es dann auch Bereiche, wo jemand beschrieben wird als Leiter für die Kinderarbeit, als Jugendleiter oder wie auch immer. Aber im Prinzip, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns klar machen, dass jeder Christ irgendwo in Verantwortung steht, auch gegenüber dem anderen. Und dass er einen Einfluss hat durch sein Leben auf andere Menschen, auch in der Gemeinde. Deswegen möchte ich den Bogen heute ein bisschen weiter spannen. Natürlich ist der Text heute, geht es um Ältestenschaft und das ist ein wichtiges Thema. Aber wie gesagt, eigentlich sollte sich jeder angesprochen fühlen, weil wir alle auch in verantwortlichen Beziehungen leben. Lasst uns den Text zu Anfang lesen. Titus 1, Abvers 5 bis 9. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt, denn ein Aufseher muss untadelig sein, als ein Haushalter Gottes nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Lass uns noch mal beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Herr bist der Gemeinde und dass du Gemeinde baust und dass du auch zum Ziel kommst. Aber du hast diese Aufgabe auch Hirten anvertraut, Menschen, die deine Gemeinde führen sollen. Und das ist ein hohes Amt, eine hohe Verantwortung. Und wir stehen auch in diesem Prozess als Gemeinde, da Brüder zu finden, die dann auch diese Aufgabe hineinwachsen können, die du berufst. Und wir bitten dich, dass du Gnade schenkst, dass Brüder sich rufen lassen auch für diese Aufgabe. und dass du Brüder vorbereitest auch für diesen Dienst. Wir danken dir dafür. Segne du jetzt dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte, bevor wir in den Text einsteigen, uns so ein bisschen nochmal zwei andere Texte vorlesen, was ich glaube, was dieses Thema betrifft, sehr wichtig sind. Der eine Vers ist in Jeremia Kapitel 3, Vers 15. Jeremia Kapitel 3, Vers 15. Der Hintergrund ist, Jeremia klagt das Volk, dass sie umkehren sollen, denn das Volk steht unter Gericht, steht bevor die 70 Jahre der Gefangenschaft. Und trotzdem in dieser Gerichtsbotschaft oder in dieser Warnung, die er ausspricht, ist auch etwas Positives, eine Verheißung drin verborgen. Und das steht in 3. Kapitel, Vers 15, da heißt es, und ich will euch Hirten nach meinem Herzen geben. Und der Vers davor beschreibt, kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder. Und wenn sie das tun, umkehren, dann verheißt er etwas. Und das steht in Vers 15. Und ich will euch Hirten nach meinem Herzen geben. Die sollen euch weiden mit Erkenntnis und Einsicht. Ganz zentraler Vers meine ich so in Bezug auf Ältestenschaft, auf Leitung, dass Gott Hirten beruft nach seinem Herzen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ja, dass es nicht darum geht, dass wir aktiv sind und suchen und wählen, sondern es geht um Gottes Berufung, es geht um Gottes Auftrag. Gott bereitet Menschen vor, das ist ganz wichtig. Und ein ähnliches Text finden wir in Apostelgeschichte 20, wo Paulus sich verabschiedet von der Gemeinde in Ephesus und er ruft nochmal die Ältesten zusammen, bevor er sich von ihnen verabschiedet. Er hatte über 3 Jahre mit ihnen Gemeinschaft gehabt, hat diese Gemeinde aufgebaut. Und jetzt hieß es Abschied nehmen und er sagte auch, ich werde euch nicht wiedersehen, sein Weg geht weiter und so weiter. Und in diesen bewegenden Momenten, wo sie auch in Tränen ausbrechen, heißt es dann in Kapitel 20, Vers 28, da sagt er zu ihnen, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welchen der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Auch hier der Schwerpunkt wieder, der Heilige Geist hat euch eingesetzt als Aufseher für die Gemeinde Gottes. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Prinzip, was wir immer bedenken sollten in dem Prozess der Findung, in dem Beten, in dem Arbeiten, weil das gehört zusammen meines Erachtens, dass wir immer uns bewusst machen, es ist Gott, der Menschen beruft. Berufen wir Menschen oder setzen wir Menschen ein, die Gott nicht berufen hat, dann haben wir Chaos, Frustration, kein Wachstum, kein Vorwärtskommen. Es funktioniert nicht. Und deswegen ist es so wichtig, auf die Stimme Gottes zu hören, ihn zu fragen, zu ihm zu laufen, zu beten, zu ringen, dass Gott Menschen und Männer. Und ich sage immer bewusst Männer, weil ich glaube, dass Ältestenschaft gerade dieses Amt den Männern vorbehalten ist. Ich will da jetzt nicht drauf eingehen, aber ich glaube, dass die Bibel uns das klar lehrt. Ich werde dieses Thema oder wir werden das Thema nochmal nächstes Jahr mit einbauen, die Rolle der Frau und des Mannes in der Gemeinde. Das ist ein spannendes Thema, ein sehr kontroverses Thema in der heutigen Zeit, aber wir glauben, dass Ältestenschaft dem Mann vorbehalten ist. Es hat seine Gründe. Natürlich biblische Gründe und die werden wir darlegen, aber ich hoffe, dass ihr das erstmal so akzeptieren könnt, ohne dass ich jetzt groß darauf eingehen werde. Aber das ist, denke ich, wo wir als Gemeinde oder als Leitung auch stehen. Ich möchte mit euch 3 Phasen sozusagen betrachten in Bezug auf das Aufseheramt, aber auch ein Stück weit des Leiters im weiteren Sinne. Die Verse 5 bis 8. Da sehen wir in unserem Text, da gehen wir jetzt hinein in Titus Kapitel 1, die Verse 5 bis 8 beschreiben eigentlich 3 verschiedene Aspekte des Lebens eines Mannes, der für dieses Amt qualifiziert ist. Das ist so ein bisschen der Kontext. Er muss gut vorstehen in der Familie, in seinem persönlichen Leben untadelig sein, in seinem privaten Umfeld, das heißt, das bezieht sich mehr auf 1. Timotheus 3, ein gutes Zeugnis haben. Das sind so drei Aspekte. Aber bevor ich nochmal eingehe auf diese verschiedenen Aspekte, möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Das habe ich jetzt im Zuge dessen vergessen. Diese Geschichte handelt von Fröschen in einem Froschteich. Eines Tages waren die Frösche so in ihrem Teich und fingen an zu reden. Das ist natürlich eine fiktive Geschichte, ne? Sie können ja nicht reden, aber quaken. Aber sie quakten miteinander und sie kamen auf die Idee, wir brauchen einen Führer, einen Leiter. Wir brauchen einen Boss im Teich. Und dann haben sie so rumgeschaut, naja, es tat sich nicht, keiner wollte was. Und plötzlich kam ein großer weißer Vogel. Was könnte das sein, ein weißer Vogel? Ein Storch vorbei. Und der landete im Teich. Und was haben wohl die Frösche gedacht? Oh, herrlich, jetzt haben wir endlich einen Führer hier, majestätisch mit seinen langen roten Beinen. Und der ging so durch den Teich und jetzt haben wir einen Leiter, jetzt haben wir einen Führer. Der hat aber eine unangenehme Eigenschaft, dieser neue Führer. Welche wohl? Er fing an, seine Untergebenen zu fressen. Keine gute Idee. Sie waren etwas enttäuscht. Ja? Und dachten, das kann nicht unser Leiter sein. Ja? Aber er herrschte über die Frösche und fing an, sie aufzufressen. So verschwand der Storch wieder. Und nach einer geraumen Zeit kam plötzlich ein großer Holzbalken ins Wasser rein. Wie auch immer, ist ja eine fiktive Geschichte. Und dieser Balken oder dieser Baumstamm, der fiel ins Wasser und die dachten, boah, ist der groß, ja, boah, ist der mächtig, das soll unser Anführer sein. Aber nach einer gewissen Zeit stellten sie fest, Mensch, mit dem können wir alles machen. Da können wir drauf rumspringen und der reagiert gar nicht. Ja, der liegt da nur so, ist zwar groß und kräftig, wie auch immer, aber eigentlich macht er gar nichts. Mit dem können wir alles machen. Was will uns diese Geschichte sagen? Fragt ihr euch vielleicht. Leiterschaft, biblische Leiterschaft ist enorm wichtig für das gesunde Leben der Gemeinde. Wir brauchen weder Leiter, die uns fressen, noch Leiter, auf denen wir rumspringen können und alles machen können. Wir brauchen Leiter, die führen, die Vorbilder sind, die vorangehen, die Verantwortung übernehmen. All diese Aspekte werden wir uns gleich noch anschauen. Aber solche Leute brauchen wir. Und die Gemeinde, ich habe es so mal formuliert, ich habe auch diese Predigt wieder hinten ausliegen, wer die mitnehmen möchte. Eine Gemeinde steht und fällt mit ihrer Leiterschaft. Eine Gemeinde steht und fällt mit ihrer Leiterschaft beziehungsweise mit den Ältesten im letzten Instanz. Sind wir uns darüber einig? Seht ihr das auch so? Ja, ich glaube, das ist so. Weil haben wir eine Leiterschaft, die nicht das bringt oder leistet, was Gott von ihnen erwartet, dann wird das nicht funktionieren. Das wird zur Frustration führen, so wie bei den Fröschen. Und deswegen ist es so wichtig, sich über das Thema Gedanken zu machen, weil eine gesunde Leiterschaft, eine gesunde Ältestenschaft, eine biblische Ältestenschaft führt auch die Ziele Gottes voran in der Gemeinde und führt zum Segen. Davon bin ich persönlich völlig überzeugt. Weil mit der Berufung Gottes kommt immer auch die Begabung oder die Kraft Gottes und mit der Kraft Gottes oder mit dem ja, Veränderungsprozessen, die in einer Gemeinde immer stattfinden, kommt dann auch Segen. Dieser Segen ist nicht immer so ganz einfach. Ja? Der hat mit Widerständen zu tun. Aber er geht in die richtige Richtung. Und das ist wichtig. Und wir werden das nachher in einem praktischen Beispiel auch sehen, was ich ausgesucht habe aus dem Alten Testament. Also, kommen wir zurück nochmal zu unserem Text. Ich habe das in die Predigt heute Morgen in drei Punkte aufgeteilt. Verse 5 bis 8 sehen wir das Wesen eines Aufsehers oder die Qualifikationen eines Aufsehers. Im Vers 9 sehen wir das Werk eines Aufsehers. Was ist sein Werk? Was ist sein Auftrag? Ja? Warum brauchen wir Leitung? Und das Dritte, das finden wir jetzt nicht im Titus, aber habe ich mir gedacht, wir nehmen mal ein Beispiel aus dem Alten Testament und das habe ich genannt, das Wirken eines Aufsehers oder eines Leiters anhand von Nehemia. Nehemia ist für mich so im Alten Testament ein wirklich gutes Vorbild. in Bezug auf Leitung. Da können wir so viel lernen von diesem Mann. Und da habe ich einige Punkte rausgenommen, wie wirkt sich das praktisch aus im Leben dieses Mannes und was können wir von ihm lernen. Und das bezieht sich eben nicht nur auf die Ältestenschaft, sondern auch auf Leiter an sich. Also da kann sich jeder Leiter, der irgendeine Verantwortung hat in der Gemeinde, auch mit hineinnehmen lassen. Das ist der Plan. Also, gehen wir nochmal in den Text rein. Titus 1 möchte ich nochmal lesen. Da haben wir das Wesen eines Aufsehers. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir das so lesen. Schon allein im Vers 6 und dann nochmal Vers 7. Ein Aufseher muss, oder wenn einer untadelig ist, und im Vers 7, denn ein Aufseher muss untadelig sein. Ich weiß nicht, was ihr da denkt. Da werden wir keinen finden, oder? Oder wir selber, wenn wir uns da mit hineinnehmen lassen, als Männer jetzt, die wir in der Gemeinde unterwegs sind, da komme ich definitiv nicht in Frage. Was meint der Text? Muss ein Mann, der dieses Amt, übrigens in 1. Timotheus 3,1 heißt es, begehrlich ist, das heißt, es ist etwas, was er streben sollte, was ein schönes Amt ist, mit hoher Verantwortung, keine Frage, aber es ist etwas, wonach ein junger Bruder oder Männer streben sollten in der Gemeinde. Aber wenn man das dann wiederum liest, dann denkt man, oh, 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 nicht für mich. Da bin ich ja noch weit von entfernt. Und das ist auch gut so. Ein Stück weit ist es gut so. Wir werden nachher sehen, warum das so ist. Das haben mich eigentlich bei all den Brüdern oder Männern, die Gott berufen hat, auch im Alten Testament, immer gedacht. Nee, nee, ich nicht. Ich bin zu jung. Oder ich kann nicht reden. Oder ich kann dies nicht. Oder ich kann das nicht. Also ich will das gar nicht mal so als schlecht sehen, dass wir so herausgefordert sind, zu sagen, ah, das ist eigentlich nicht für mich. Ich glaube, was der Text uns sagen will, ist nicht, dass ein Mann erst dieses Amt übernehmen kann, wenn er vollkommen ist, weil das wird nie der Fall sein. Aber er sollte bestrebt sein, in diesem Prozess leben. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja, und das sehen wir hier auch in unserem Text, wenn es beschreibt, was heißt denn jetzt untadelig? Mann einer Frau, das wird sehr viel diskutiert. Ne? Kann ein Geschiedener zum Beispiel auch Ältester noch werden? Oder. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Wichtig ist, dass dieser Vers eigentlich eher sagt, er muss seiner Frau treu sein. Ja? Er ist Mann einer Frau. Mit der Heirat hat er gesagt, alle anderen Frauen kommen für mich nicht mehr in Frage. Ich bin vergeben. Ich bin nicht mehr auf dem Markt. Ja? Dieses klar sich zur Frau positionieren. Treue Kinder haben. Ja, ist auch eine Diskussion, die heute geführt wird. Kann jemand auch Ältester oder Pastor werden, wenn er keine eigenen Kinder hat? Ja, das kann ja biologische Gründe haben. Und. Also ich will jetzt nicht so in die Komplexität hineinsteigen. Aber wir sehen eigentlich, treue Kinder haben, keine Klage haben gegen Ausschweifung, Aufsässigkeit und so weiter. Also hier wird sein Familienleben sozusagen betrachtet. Und da möchte ich vielleicht nur herausnehmen, dass die Ehefrau ein extrem wichtiger Teil dessen ist. Dass die Ehefrau hinter dem Mann steht, wenn er dieses Amt, wenn er sich dazu berufen weiß. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Frauen haben einen enormen Einfluss auf Männer. Kann das sein? Ihr Männer. Ja? Frauen haben einen enormen Einfluss auf Männer. Und deswegen ist es so wichtig, dass in diesem Prozess der Familie oder hier des Wesen eines Aufsehers, dass die Ehefrau dann auch da hundertprozentig hintersteht. Ganz wichtig. Ja? So viel vielleicht zur Familie. Dann sein persönliches Leben wird hier in Vers 7 beschrieben. Ein Aufseher muss untadelig sein, ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichen Gewinn streben. Ich finde, diese Aspekte sind ein bisschen einfacher. Helge Stadelmann hat vor 30 Jahren mal noch in der Musikhochschule, damals in der neuen Musikhochschule gepredigt, über das Thema Aufseheramt, Ältestenamt. Und er hat gesagt, es kann doch nicht so schwer sein, einen Mann, einen Bruder zu finden, der kein Schläger ist, der kein Räuber ist, der nicht Alkoholiker ist. Das kann doch nicht so schwer sein. Er hat es so ein bisschen flapsig gesagt, ja, aber im Grunde genommen hat er recht. Ja, also wir Christen sind uns klar, dass diese Eigenschaften eigentlich nicht von uns, also nicht uns beschreiben sollten. Und deswegen, denke ich mal, sind diese Kriterien wahrscheinlich etwas einfacher zu finden. Sondern gastfreundlich, das Gute lieben, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Ja, das sind alles so Eigenschaften. Wie gesagt, ich glaube, wichtig ist, dass ein Bruder in diesem Prozess ist. Ja, und dass es nicht hier heißt, der muss erstmal vollkommen sein. Es setzt aber voraus, und ich denke, das ist wichtig, dass er eine gewisse Reife hat. Ja, wenn ich jetzt, sag mal, Anfang 20 bin, vielleicht noch nicht mal verheiratet, was ja heute meistens der Fall ist, dann würde ich sagen, der kann in der Vorbereitung, man kann immer an der Arbeit sein, aber grundsätzlich noch nicht dafür bestimmt ist. Es braucht eine gewisse Reife. Ja, das werden wir auch gleich sehen anhand des nächsten Punktes. Es braucht ja eine gewisse Phase des Wachstums. Und da sollte die Gemeinde definitiv Teil dran haben, dass wir Brüder fördern. Ja, wo wir sehen, da ist Potenzial, dass wir diese Brüder fördern, ganz praktisch in dieses Amt hineinzuwachsen. Der dritte Aspekt im Wesen eines Aufsehers, da befinden wir uns ja, ist sein privates Umfeld. Er soll gastfrei sein, heißt es hier. Also sein Haus soll offen sein, ein gutes Zeugnis haben. Da steht er in 1. Timotheus 3. In der Welt, in der Berufswelt vielleicht, dass er da ein gutes Zeugnis hat. Ja, das ist auch ein Aspekt, der in dieses Thema hineinpasst. Ich will es eigentlich dabei belassen. Ich glaube, dass der Text selber für sich spricht und dass man sich da mit hineinnehmen lässt und auch herausfordern lässt, wo jeder Einzelne steht in diesem Prozess. Wir wollen uns das Werk angucken. Was ist sein Auftrag? Was ist sein Werk, sein Dienst als Ältester oder Aufseher? Es gibt ja verschiedene Begriffe dort. Bischof wird auch genannt. Es wird hier in Vers 9 gesagt, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht. Das heißt, es muss ein Mann sein, der im Wort Gottes tief verwurzelt ist. Der das Wort Gottes lieb hat. Und es wird hier noch ein Zusatz gemacht, wie es der Lehre entspricht. Das heißt, es reicht nicht nur aus, das Wort Gottes zu kennen, sondern auch, wie es in Timotheus und auch im Titus oft beschrieben wird, diese gesunde Lehre hat. Dieses Gesunde, ja. Eine gute Sicht, ein gutes Verständnis von Gottes Wort zu haben. Ja, und das habe ich ja schon gesagt, setzt voraus, dass man eine gewisse Reife hat. Ja, Titus oder auch Timotheus, als sie die Aufträge bekommen haben, die waren auch noch relativ jung im Vergleich. Aber dennoch hatten sie einen guten Lehrer, Paulus, der sich investiert hat in diese Brüder und sie vorbereitet hat für diese Aufgabe. Und das sollte auch etwas sein, was in unserer Gemeinde stattfindet, dass wir uns, die älteren Brüder, uns investieren in die jungen Brüder. Ja, dass wir ihnen gutes Rüstzeug mitgeben. Das setzt aber voraus, dass wir selber stabil sind und dass wir eine gute Sicht haben vom Wort Gottes. Also ein biblisches Verständnis. Warum ist das so wichtig? Es ist deswegen so wichtig, dass mit der Benennung eines Ältesten oder Leiters nicht mit der Benennung die Autorität kommt. Die Autorität eines Ältesten liegt darin, dass er im Wort Gottes verankert ist und berufen ist von Gott. Das ist seine Autorität. Es ist nicht so, dass er ein Amt bekommt und jetzt hat er Autorität und kann machen, was er will, so ungefähr. Das ist es nicht. Das Amt an sich gibt dir nicht die Autorität. Im Gegenteil, wir haben heute auch schon gehört, auch in verschiedenen Textstellen, ja, gerade mit diesem Amt ist oft verbunden das Dienen, das den unteren Weg gehen als Leiter. Ja. So wie Jesus es auch gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern zu dienen. Ja, das ist das Kriterium. Also mit der Benennung ist nicht automatisch die Autorität, sondern die Autorität eines Ältesten kommt nicht durch das Amt, was er bekommt, sondern indem er in der Beziehung mit Gott lebt und an Gottes Wort tief, und Gottes Wort tief verankert ist. Das ist die Autorität. Ja? Nicht der Titel ist das. Und deswegen wird auch der wird hier oft betont, auch Haushalter Gottes. Ja? Wir sind Haushalter, nicht Besitzer. Wir sind nicht der Boss. Und wir können nicht machen, was wir wollen. Auch nicht als Älteste. Sondern wir stehen in der Verantwortung vor Gott und wir sollen Haushalter sein. Treu mit dem, was Gott uns anvertraut hat, dienen den Menschen in der Gemeinde, den Mitgliedern. Das ist die Autorität. Deswegen ist es so wichtig, dass man, wenn man da guckt in dieses Amt, sich wirklich mit dem Wort Gottes tief verwurzelt ist. Und dann heißt es, wenn man das hat, dann folgt daraus, dass man imstande ist, wie es weitergeht in unserem Text, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, und das klingt immer so ein bisschen, ne, oh, jetzt kommt einer und haut mir auf den Kopf, und ich finde es immer schade, wenn Leiter in eine Gruppe kommen oder so und die Stimmung sozusagen in der Gruppe oder dieses Ausgelassene, dieses Fröhliche verschwindet plötzlich, oh, jetzt ist jemand da, der hat ne, Verantwortung und ne, vielleicht kommt der jetzt und guckt und ne. Das finde ich eigentlich schade. So sollte es nicht sein. Sondern wir sind Brüder unter Brüder, Schwestern unter Schwestern und wir alle sind im Prozess. Klar, wir haben unterschiedliche Verantwortungen, aber im Grunde genommen sitzen wir alle im gleichen Boot, oder? Und wir machen alle Fehler. Und es sollte eigentlich so sein, wenn Leiter auch in verschiedene Kreise kommen, dass dann nicht das Gefühl aufkommt, oh, jetzt müssen wir das gute Gesicht hervorholen, ne? Und lächeln oder wie auch immer. Wir dürfen bloß nichts Verkehrtes sagen. Das finde ich schade. Ja, das spiegelt eigentlich etwas nicht Gutes wider, dass da irgendwie dieses Vertrauensverhältnis fehlt. Also, er soll dieses Ermahnen, heißt im Urtext eigentlich immer auch diesen Schwerpunkt des Positiven, des Ermunterns, Mut machen. Das ist das, was wir brauchen heute, oder? Wir brauchen Leute, die uns Mut machen und nicht einen auf den Deckel hauen, sondern Mutmacher. Und das ist eigentlich damit gemeint. Aber wie können wir Menschen oder uns in der Gemeinde Mut machen, indem wir uns versammeln um Gottes Wort. Ja, dass es lebendig wird, dass es unsere Herzen bewegt, dass wir motiviert werden, dass wir Jesus besser kennenlernen und ihm mehr vertrauen in unserem Alltag. Das ist ja das, was uns dann auch Mut gibt und vorantreibt. Ja, und das soll ein Lehrer, ein Ältester tun, das ist einer seiner Aufgaben. Es gibt natürlich ganz viele. In 1. Petrus 5 geht es um den Hirtendienst, dieses Schützen und Vorangehen und so weiter. 1. Timotheus 3 haben wir auch diese Textstelle, Hebräer 13, das sind so Textstellen, die alle davon handeln. Aber hier wird im Schwerpunkt gesehen im Lehren, im Ermuntern, im Auferbauen, im Wort Gottes. Und das Zweite, was hier auch genannt wird, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das ist auch nicht so einfach. Ja? So Konfrontation, wer mag das gerne? Dem gehen wir eigentlich lieber aus dem Weg. Aber es ist Teil dieses Auftrages eines Ältesten, auch Geschwister zu korrigieren, auch die in falsche Richtung laufen. Und wie können wir das tun? Indem wir mit dem Wort Gottes sozusagen nicht ihnen das um die Ohren hauen, sondern sie gewinnen. Ich weiß noch, John MacArthur hat mal eine Geschichte erzählt. Er ist ja viel unterwegs, ist ein Pastor in Amerika, eine relativ große Gemeinde, und er hatte gute Freunde auch in der Gemeinde natürlich. Und einer seiner Freunde, als er auf einer Dienstreise war, kam zurück und dann fragte er, wo ist denn Jimmy, ich weiß jetzt nicht mehr seinen Namen, und er sagt, ja, der ist weg, der ist mit jemand anders mitgelaufen, ja, einem anderen Lehrer nachgelaufen, der ist weg, und er, was? Und da hat er seinen Sohn geholt und dann sind die hinter dem her, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, und die haben den gekrallt, ja, aus dieser verkehrten Richtung und haben den gepackt und haben gesagt, du kommst jetzt mit hier, und der wollte gar nicht, ja. Und der hat ihn, also im wahrsten Sinne, ist körperlich mitgenommen und hat ihn dann wieder zurechtgebracht. Warum hat er das gemacht? Weil er ihn liebte. Er hat ihn nicht laufen lassen auf diesem verkehrten Weg. Und er hat ganz praktisch, weil er nicht so groß ist und so kräftig, hat er seinen Sohn mitgenommen. Der war irgendwie Footballspieler. Ja? Der konnte ihm dann helfen in diesem Prozess. Aber da war das so ganz praktisch. Aber das ist es. Also wir stehen alle in der Gefahr. Wir, ja, falschen Dingen nachzulaufen. Und dann ist es gut, Hirten zu haben, die hinter mir herkommen und mich zurückholen. Und sie können das nur, indem sie aus Liebe dem Widersprechenden zu überführen und das auf Grundlage des Wortes Gottes. Ja, das ist so ein bisschen das Werk eines Aufsehers. Das hat natürlich noch viele, viele andere Aspekte, die wir jetzt nicht eingehen können. Aber ich möchte jetzt nochmal im letzten Teil auf das Wirken eines Aufsehers uns mit hineinnehmen. Was macht einen guten Leiter aus? Was macht einen guten Ältesten oder Leiter aus? Und da habe ich die Geschichte von Nehemia vor Augen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich hoffe, ihr kennt sie alle. Wer kennt sie nicht? Nein, Spaß. Wer kennt sie? Ja, also Nehemia. Vielleicht nochmal so, dass wir da so alle auf einem Level sind. Nehemia, wo war der? Weiß das jemand? Wo ist das Buch geschrieben? In welchem Ort? Im Exil. Wo war er? Welches Exil? Der Ort hieß Susan, die Stadt, wo er war. Und was war da noch? Wo war er? Das war das Medo-Persische Reich, nicht das Babylonische, das Medo-Persische Reich. Das heißt also, nach 70 Jahren Gefangenschaft, wo das Volk weggeführt war, kamen etliche wieder zurück, andere blieben. Und er, vermutet man, ist dort geboren, in der Gefangenschaft in Babylon. Und dann hat sich das Babylonische Reich diese 70 Jahre vollendet und dann kamen die Medo-Perser. Und da ging es gleich weiter. Ja, und er wurde verschleppt nach Medo-Persische Reich. Artaxerxes war der König der damaligen Zeit. Und was war sein Job? Weiß das jemand? Nehemia, was hat der für eine Aufgabe gehabt? Ja, der Mundschenk, genau, er war ein Mundschenk. Das heißt, er ist zu Position gekommen. Das war ein sehr verantwortungsvoller Job. Das heißt, der König hat dem Mundschenk sein Leben anvertraut. Der durfte mich vorher und musste vorher das Essen und das Trinken testen. Ob er das selber gemacht hat, weiß ich gar nicht. Ja, weil, wenn das vergiftet war, früher hat man die Könige schnell mal um die Ecke gebracht, weil jemand anderes meinte, er wäre ein besserer König. Ja, und er war der Mundschenk, das heißt, er hatte eine hohe Verantwortung, eine hohe Position. Er selber war nie in Jerusalem. Er kannte das nur vom Hörensagen. Aber er war Jude und er war in der Gefangenschaft und er hatte eine hohe Position. Und man könnte vielleicht meinen, der Nehemia, Mensch, was kümmert mich mein Volk? Ja? Was kümmert mich Jerusalem? Mir geht's gut. Ich habe eine gute Position, ich habe Kohle, ich habe ein gutes Leben eigentlich. Ich bin immer dicht am König, wenn ich mal was habe, kann ich mit dem reden und so. Ne? Also eigentlich hätte man sagen können, ausgesorgt. Ja? Aber wir lesen in Nehemia 1, dass dann einige seiner Brüder kamen und berichteten. Und er fragt, das ist ganz wichtig, er fragt, wie geht's den Leuten in Jerusalem? Was macht die Stadt Gottes? Und ich möchte euch jetzt, so, das ist die Geschichte. Und dann spürt er diese Last und fängt an, darüber nachzudenken, da muss was passieren. Das kann nicht so bleiben. Die Stadt war zerstört, das Volk lag in Schmach. Und dann spürte ja, Gottes Auftrag in seinem Herzen. Und er gerät in Bewegung. Und er tut etliche Dinge, von denen wir sehr viel lernen können, was es heißt, ein guter Leiter zu sein. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, als er diese Information bekommt, gute Leiter sehen, was andere nicht sehen. Was meine ich damit? Die haben berichtet, die Mauern sind zerstört und sie liegen in Schmach, aber sie haben nichts weiter dagegen getan. Ein guter Leiter sieht mehr als alle anderen. Er sieht, was wirklich das Problem war. Was war denn wirklich das Problem? Waren das die Mauern, die zerstört waren? Auch. Aber was verband man mit den Mauern damals? Ja, Schutz, ja, Sicherheit, ja, ein gewisses Standing sozusagen. Diese Stadt ist gesichert. Und interessant ist, dass Jeremia das nicht nur auf die Mauer, er hat nicht die Mauern nur gesehen, sondern er hat das, was dahinter war, nämlich Gottes Ehre, war in den Dreck gezogen. Die Stadt Gottes, Jerusalem, kann ich euch nur empfehlen, fahrt mal hin, schaut euch diese Stadt an, gerade die Altstadt, es gibt ja auch das moderne Jerusalem, aber in der Altstadt, da hat man nur so richtig das Gefühl, da ist übrigens auch eine Stadtmauer drum, da hat man richtig das Gefühl, man ist wieder da, vor vielen hunderttausend Jahren oder tausenden von Jahren, wo man wo damals diese Stadt zerstört war. Übrigens, Jerusalem ist mindestens 19 Mal zerstört worden, dem Boden gleichgemacht worden, ja, und immer wieder aufgebaut worden. Deswegen, wenn man heute gräbt, nur mal so am Rande, am Tempelberg hat man angefangen, man wollte einen Fahrstuhl installieren, weil da gibt es ganz viele, war jemand schon in Jerusalem am Tempelberg? Okay. Das sind unheimlich viele Treppen, ne? Ja, hier eine Treppe da, man kann vom Davidstor kann man, oder von Davidstadt kann man so reingehen, aber ansonsten sehr viele Treppen, das ist sehr hügelig. Und man hat dann angefangen und wollte einen Fahrstuhl bauen, weil es auch viele Behinderte haben dann Probleme oder auch Familien mit ihren Kindern, mit ihren Kindwegen da runter zu gehen. Und wollte man einen Fahrstuhl. Und da hat man angefangen zu buddeln und hat festgestellt, da sind lauter antike Sachen da drunter, wir können hier nicht weitermachen. Ja, weil unterhalb des Tempelberges oder unterhalb der Stadt Jerusalem eigentlich, in der Altstadt, ist so viel Antikes noch, weil das wurde immer wieder aufgebaut. Das heißt, es kam immer höher. Ja, und darunter liegen so viele Schätze. Und man buddelt ja auch überall da. Ja, also das nur so am Rande. Aber was ich sagen wollte ist, Nehemia sah mehr als alle anderen. Er sah, die Ehre Gottes war auf dem Spiel. Ja, und ein guter Leiter, der sieht immer mehr als alle anderen. Der sieht auch immer, wo es wirklich drauf ankommt. Das ist so wichtig. Wir können uns so verzetteln in Mauerbau, in Oberflächlichkeiten und wir kommen nicht zu dem Zentrum, zu dem Eigentlichen. Und ein guter Leiter sieht das. Nehemia war so jemand, der sah die Not, die wirkliche Not. Es war nicht nur die Mauer, sondern es ging um Gottes Ehre, es ging um Gottes Stadt, die er gesehen hat, die in Unehre lag. Ein zweites, was wir bei Nehemia lernen können, ist, ein guter Leiter, gute Leiter sehen immer ihre richtige Stellung vor Gott. Denn als er das hört, was macht er da in Kapitel 1? Er bringt das zu Gott im Gebet. Nehemia, 11-mal wird über sein Gebetsleben gesprochen, im Buch Nehemia, 11-mal. Er betet zu Gott. Und was macht er in diesem Gebet? Er bringt die Sünde seines Volkes und seine eigene vor Gott. Und sagt, wir haben gesündigt. Ich habe gesündigt. Wir haben versagt, wir haben es verdient. Aber sei uns gnädig. Ein guter Leiter ist sich seiner Stellung immer bewusst vor Gott. Nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Nur durch Gottes Gnade bin ich, wie geht's weiter? Was ich bin. Ja? Ein guter Leiter lebt in Demut vor Gott. Er stellt sich selbst nicht in den Mittelpunkt, sondern er weiß um seine Sünde und um seine, wie klein er ist vor Gott. Ein drittes. Gute Leiter überwinden Furcht und nehmen Risiken auf sich. Wir wissen, dass Nehemia dann traurig vor den König tritt. Und das war ein No-Go. Das war nicht erlaubt. Das spiegelte so ein bisschen, oh, geht's dir nicht gut? Ne? So ein bisschen, wie es mir heute Morgen geht. Ja, ist irgendwas mit dir? Ne? Also der König, der Mundschenk, ne? Also das durfte man nicht. Er riskierte sein Leben, als er mit dieser Anfrage vor den König kommt. Und trotzdem war er bereit, dieses Risiko auf sich zu nehmen. Und wisst ihr was? Was wir auch daraus lernen können in Bezug auf Überwinden von Furcht. Das heißt nicht, dass Nehemia nicht auch Angst hatte. Aber Mut ist für mich etwas, wo ich diese Angst überwinde und richtig damit umgehe. Und das hat er getan. Ich glaube schon, dass ihm bewusst war, ich riskiere gerade mein Leben für diese Sache. Aber ich vertraue und überwinde diese Angst jetzt mit diesem Schritt auf den König zu und sage, ich bin traurig, weil mein Volk und meine Stadt liegt in Ruin. Ja, versteht ihr? Also ein guter Leiter überwindet Furcht und nimmt Risiken auf sich. Das ist nicht immer ganz einfach, weil wenn man Dinge neu bewegt oder neue Dinge versucht anzupacken, dann kann das auch mal nach hinten losgehen. Ja? Das bringt das einfach mit sich. Aber gar nichts tun ist keine Option. Das hilft uns auch nicht. Stillstand ist das Grab des Wachstums. Stillstand ist Grab des Wachstums. Es hilft uns nicht, stillzustehen und hoffen, dass es gut wird. Ja, das wird es nicht. Sondern ein guter Leiter nimmt auch Risiken auf sich, er denkt neue Ideen und versucht sie umzusetzen und lernt natürlich auch daraus. Und manche Ideen waren nicht gut. Ja, und dann lassen wir die fallen und dann machen wir neue Dinge. Aber wir sind in Bewegung. Das ist wichtig. Und das hat Nehemia verstanden. Ja, er hat diesen Wunsch gehabt und diesen Auftrag von Gott gespürt und hat alle seinen Mut zusammengenommen und seine Angst, die er hatte, und hat sie überwunden und ist zum König gegangen. Ein viertes: gute Leiter übernehmen Verantwortung. Ja. Nehemia, als er dann vor den König tritt, heißt es dann sehr oft, und ich bat im Stillen. Ja, also er betete zu Gott, er rang und hoffte, dass dieser König ihm wohlwollend entgegentritt. Aber er hatte auch schon einen Plan. Er hat damit gerechnet, dass Gott etwas tun kann. Das nennt man auch Glauben. Ja, er ist nicht auf blauen Dunst irgendwie dahingegangen und hat irgendwie dann Schritt für Schritt, sondern er hat schon geplant. Er hatte schon einen Plan. Und der war sehr konkret. Ich brauche dies, ich brauche das, ich brauche Briefe und so weiter und so weiter. Also das finde ich so genial. Ja? Er hat zwar gebetet zu Gott, aber hat auch geplant. Das gehört zusammen. Ja, wir denken manchmal, wir beten und machen aber nichts weiter. Wir bleiben im Gebet. Das ist, war auch schön und gut und richtig. Aber es heißt auch im Glauben vorangehen und vertrauen, dass Gott das segnet. Und dass wir diese Pläne natürlich im Gebet auch zu Gott bringen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, das ist so ein Hand in Hand. Das ist so ein bisschen wie Mose, als er vor dem Roten Meer stand, ja, und der Pharao kam und er wusste nicht, wie geht's jetzt weiter, was soll ich machen? Und er ringt und betet zu Gott und Gott sagt zu ihm, hör auf zu beten. Nimm deinen Stab, schlag aufs Wasser und geh. Versteht? Ja, er hat gedacht, ich muss jetzt beten, klar, hat er ja auch und war auch richtig. Aber Gott sagt, jetzt ist nicht Zeit zum Beten, jetzt ist Zeit zum Handeln. Nimm deinen Stab und geh. Geh voran. Geh durchs Meer. Und er wie? Ja? Man geht mal eben nicht durchs Meer, aber mit Gott schon. Und er hat sich das Meer geteilt, indem er seinen Fuß auf das Wasser tat. Teilte sich das Meer. Er ging. Und so ähnlich sehe ich das auch bei Nehemia. Er hat gebetet, aber er hat auch geplant. Ein fünftes: gute Leiter nehmen sich Zeit zur Ruhe. Nehemia war nicht in Eile. Es heißt da immer wieder, und er hat erstmal das Land oder die Situation, als er dann vor Ort war, erkundet und hat sich dann Zeit genommen. Wisst ihr, dass die meisten schlechten Entscheidungen, die wir treffen, wir in Eile tun? Gerade bei wichtigen Entscheidungen ist es gut, sich Zeit zu nehmen, zur Ruhe zu kommen. Und das tat Nehemia. Er hat die Situation gesagt und hat nicht gleich angefangen, jetzt müssen wir aber ackern, sondern hat sich die Tage genommen, der Zeit, der Ruhe, der Planung und des Durchdenkens. Und es ist gut, sich Zeit zu nehmen, ja, zur Ruhe zu kommen und dann Entscheidungen zu fällen. Ein sechstes: gute Leiter denken strategisch. Der Nehemia, der hat nichts dem Zufall überlassen. Ja. Der hat einen genauen Plan gehabt, der hat genau gewusst, was er tut. Er hat das natürlich in Abhängigkeit von Gott getan und er hat ihn auch geführt, aber der hatte ganz konkrete Schlüsse. Er hat ja die Mauer in wie vielen Tagen vollendet? Weiß das jemand? Weiß niemand? Dann habt ihr doch Nehemia nicht gelesen. 52 Tage, hast du gerade nachgelesen? Nein, du wusstest das. Aber 52 Tage, also es war eigentlich menschlich gesprochen unmöglich. Und doch hat er das Volk so strategisch zusammengeführt und auch jeder an seinen Platz. Ist sehr interessant, das mal zu lesen. Kann ich euch nur empfehlen, wie er das gemacht hat. Das war nicht, der hat nichts dem Zufall überlassen oder so, sondern der hat wirklich geplant, strategisch nachgedacht, wie können wir das am besten tun. Ja? Und so hat er jedes Stamm dahin gesetzt, wo auch sein Land war. Ja? Also die haben auch nicht, die haben richtig gut gearbeitet natürlich. Die haben Hand in Hand gearbeitet, all diese Dinge. Das war strategisch sehr gut durchdacht. Also er hat nichts dem Zufall überlassen. Ein guter Leiter kommuniziert seinen Plan deutlich und klar. Er hat das kommuniziert. Als er diesen Auftrag von Gott gespürt hat, hat er kommuniziert. Und wisst ihr, viele Probleme in unserer Gemeinde passieren auf dem Level, dass wir nicht klar kommunizieren. Kann das sein? Ja? Der A weiß nicht, was B tut. Oder Und wisst ihr, gute Kommunikation ist nicht, dass ich jetzt gut reden kann, sondern gute Kommunikation ist, dass der andere weiß, was zu tun ist. Wenn er das Richtige tut und verstanden hat, was er zu tun hat. Das ist gute Kommunikation, nicht wie gut ich das weitergeben kann, sondern was bei dem anderen ankommt, das ist entscheidend. Und was helfen kann, ist, dass man nachfragt in der Kommunikation. Hast du das verstanden? Kannst du mir das vielleicht nochmal erklären, was ich dir gerade gesagt habe? Dann wissen wir, dass der andere das auch wirklich verstanden hat. Und wenn er es wirklich verstanden hat, was kann dann passieren? Dass es dann auch passiert, dass es dann in die Tat umgesetzt wird. Kommunikation in der Gemeinde ist so wichtig. Wir haben heute so viele Hilfsmittel, ne? Also ne, mediale Art. Wir sind da auch dran, wir wollen da nicht hinterherhängen, gerade junge Leute, ne? Heute läuft ja alles über, ne? Ich will gar nicht alles nennen. Aber wichtig ist, Nehemia hat diesen Plan deutlich und klar kommuniziert. Und jeder wusste, was seine Aufgabe war. Ganz wichtig. Ein guter Leiter macht das. Ein siebtes, wir sind gleich am Ende, ein guter Leiter delegiert Aufgaben. Er macht nicht alles alleine. Nehemia hat nicht gesagt, so Jungs, ihr könnt euch alle hinsetzen, ich baue die alleine. Er wusste sowieso, dass das nicht funktioniert. Sondern er hat die ganze Mannschaft zusammengeführt und hat die Aufgaben delegiert und hat ihnen klar gesagt, wo ihr Auftrag ist, was ihr Auftrag ist, wo sie arbeiten sollen, wie sie arbeiten sollen. Das hat er alles gemacht und er hat es betreut, er hat mitgearbeitet, klar. Aber er hat klar delegiert. Ja, das ist auch ganz wichtig, gute Leiter. Und das sage ich auch nicht nur jetzt Ältestenschaft, sondern auch Leiter in den verschiedenen Bereichen. Dass wir lernen, Dinge abzugeben. Ja, dass wir delegieren. Ich glaube, das ist uns allen klar. Aber manchmal denken wir immer, wir können es doch am besten. Ne? Manchmal ist das auch so. Und trotzdem ist es wichtig, dass andere lernen. Und sie können nur lernen, wenn du abgibst. Ja, das ist ganz wichtig. Und deswegen sage ich immer, die sich selber aus der Arbeit arbeiten, ist enorm wichtig. Wenn du einen Auftrag hast oder eine Aufgabe hast in der Gemeinde, dann arbeite dich selber aus dem Job, sodass du dich entbehrlich machst. Das ist so das Prinzip dahinter. Ja? Delegieren hilft dabei, dass du dich selber entbehrlich machst, dass andere Aufgaben übernehmen können von dir und da hineinwachsen können in die Aufgabe. Ja, das macht einen guten Leiter aus. Ein neuntes: gute Leiter werden immer mit Widerstand rechnen. Der Job, den er hatte, war nicht einfach. Und wir wissen, Sanballat und wie sie alle hießen, die haben versucht, dieses Werk zu zerstören. Rechne damit, dass wenn du in Verantwortung trittst oder bist, dass es Widerstand geben wird. Ja, das ist Teil eines Leiters, mit Widerständen umzugehen. Rechne damit. Sei nicht überrascht. Aber ich möchte dir auch sagen, Aufgabe ist keine Option. Ich sage in der Drogen heute immer, es ist zu den Drogenabhängigen, sage ich immer, es ist zu früh, immer zu früh aufzugeben. Immer zu früh. Was ich damit sagen will ist, gib nicht auf. Und wenn du 10-mal hinfällst, steh wieder auf. Bleib nicht liegen. Und das ist auch in der Arbeit, in der Leitung der Gemeinde wichtig, dass wir auch bei Niederlagen oder Widerständen nicht stehen bleiben, nicht zurückziehen, sondern diese Widerstände natürlich zu Gott bringen und weiter vorwärts gehen. Und das Letzte, jetzt sind wir auf der Zielgeraden, gute Leiter wissen, wo sie Stärke bekommen. Das haben wir heute von David gehört in diesen drei Bibeltexten. Ich habe einen Text aus Nehemia 8, Vers 10 genommen. Nehemia 8, Vers 10. Nehemia wusste, wo seine Kraft herkommt. 10b ist das, kennt ihr alle, singen wir auch manchmal als Lied. Seid nicht bekümmert, ne? Da heißt es in 10b, in Nehemia 18b, denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig, darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nehemia wusste, wo er Stärke findet. Die findet er immer in Gott. Und das war seine große Freude, seine Stärke, dass er wusste, wo seine Stärke herkommt. Und ich glaube, dass als Leiter, egal wo wir sind, ob Ältestenschaft oder Leiter in verschiedenen Verantwortungsbereichen, wir immer da zurückkommen müssen, dass unsere Freude in Gott liegt, in Jesus liegt. Dass er unsere Stärke ist, dass er derjenige ist, der uns motiviert, Kraft gibt, vorantreibt, herausfordert, all diese Dinge, dass wir das immer wieder lernen. Das ist, glaube ich, so das Zentrum eigentlich, wo alles sich drum dreht. Dass wir immer wieder in diesen ganzen verschiedenen Bereichen lernen, zu Gott zu laufen, dass er unser starker Turm ist, wohin wir Zuflucht finden. Schließe. Leiter, Aufseher bereitet Gott vor. Er beruft. Was ist unsere Aufgabe? Lasst uns beten und daran arbeiten, dass diese Männer, die Gott beruft, auch in dieses Amt hineinfinden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen unsere Verantwortung. Dass wir dafür beten, und wir sind in einer Situation, um es ganz konkret zu machen, wir haben zwei Älteste, sitzen hier, sind beide, Wolfgang, nullt nächstes Jahr. Ja, also die sind nicht mal die Jüngsten, das will ich sagen. Und wir brauchen junge Brüder, die da hineinwachsen. Und dafür können wir beten, aber Gebet ersetzt keine Tat, ist aber eine Tat, die durch nichts anderes ersetzt werden kann. Das heißt, Gebet und Tat gehören zusammen. Wir beten und wir arbeiten. Ora et labora oder so? Latein? Habe ich nie gehabt, aber ich glaube, das war so. Ne? Ja, vielleicht kannst du mir sagen, ob das stimmt. Ja, also, das ist unser Auftrag in der Gemeinde, dass wir beten und arbeiten, dass diese Brüder gefunden werden und in Verantwortung finden. Und das gilt auch in der Leiterschaft, dass wir Geschwister finden, ob Frauen oder Männer, die in Verantwortung hineinwachsen und wo Gott ja beruft und befähigt und beauftragt, das ist wichtig. Und interessant, und damit möchte ich jetzt schließen, das habe ich schon zwischendurch mal erwähnt, dass die meisten Leute, eigentlich fast alle, wenn ich so in der Bibel durchgehe, die Gott berufen hat, waren immer Menschen, Frauen, Männer, die sich selbst nie in dieser Position gesehen haben. Was uns sagen will, ist, dass wir nicht zu schnell aufgeben. Jeremia sagt, ich bin zu jung. Mose, ich kann nicht sprechen. Ich brauche jemanden. Und Gott geht darauf ein. Wir wissen das, Aaron. David, bei der Erwählung, ja, wo er seine ganzen Brüder, alle große, kräftige Kerle, und dann haben wir gesagt, naja, fehlt da noch einer? Ja, da ist noch einer, der ist auf dem Feld. Ein Hirtenjunge, der Jüngste. Definitiv nicht. Und da kommt David und dann salbt er ihn zum König. Diesen kleinen Hirtenjungen. Ja, der wusste gar nicht, wie ihm geschah. Gideon in Richter, das Buch Richter auch, ein sehr interessantes. Ich bin zu gering. Gott sagt, du streitbarer Held. Und er sagt, ich glaube, du meinst jemand anders. So nicht ich. Guck dir mein Volk an, Manasse. Und ich bin definitiv nicht dein Mann. Versteht ihr, was ich sagen will? Ich will es mal anders formulieren, krasser sagen. Leute, die meinen, berufen zu sein oder die sich im Vordergrund spielen, sind oft die, die es nicht sind, die Gott beruft. Das ist schon, ich weiß, das ist gefährlich zu sagen oder so, aber ich finde eher das Prinzip in der Bibel, dass die Leute, die Gott beruft, immer sagen, nee, ich nicht, definitiv nicht. Ja, also ich kann das gar nicht. Esther sagt, ne, oh, nee, nee. Ja, und Gott sagt, okay, wenn du das nicht machst, dann werde ich jemand anders finden. Aber alle haben eigentlich immer abgelehnt und haben gesagt, oh, nee, das ist nicht mein Ding. Aber das ist eine gute Grundvoraussetzung, weil dann baut man nicht auf seine eigene Kraft und auf sein eigenes Können und Wissen, sondern man macht sich abhängig von Gott. Und das ist die beste Position, die ein Leiter einnehmen kann. Dass er sagt, ich kann das nicht, aber mit Gottes Hilfe kann ich es schaffen. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Weil das ist ja eigentlich die Grundvoraussetzung, um ein guter Leiter zu sein, dass er lebt aus der Beziehung mit Gott. Und die beste Basis dafür ist, dass er seine eigene Schwachheit und sein eigenes Zu-Kurz-Kommen sich bewusst ist. Ja? Und das macht ihn, dann treibt ihn eigentlich dahin, dass er sagt, okay, ich brauche dich, Jesus, ich brauche dich alle Zeit. Du gnadenreicher Herr. Ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht überrollt. Und hoffe, ihr konntet was mit anfangen. Nehmt es gerne nochmal mit. Ihr könnt mich gerne auch ansprechen, wenn ihr Dinge anders seht. Ich bin immer offen. Aber Ich hoffe, dass wir damit so ein bisschen das Thema abschließen können. Jesus baut Gemeinde, welche Gemeinde bauen wir? Wir wollen natürlich weitermachen in dieser Thematik. Wir wollen das im nächsten Jahr in der Apostelgeschichte ganz praktisch werden lassen. Wie haben die das erlebt? Welche Rolle hat der Heilige Geist im Leben der Gemeinde gehabt? Etc. pp. Also da kommen so viele, viele verschiedene Facetten nochmal im Gemeindeleben vor. Aber ich hoffe, dass wir in diesem Jahr zumindest ein Stück näher an den Plan Gottes herangekommen sind. Ich weiß es nicht, das ist mein Gebet oder meine Hoffnung, dass wir ein Stück näher an das herankommen, wo Gott dran baut und wo Jesus seine Gemeinde baut, damit wir möglichst dicht an dem sind, was Jesus baut. Weil da haben wir eine gute Chance, dass es weitergeht. Ja? Auch für die nächste Generation, die hier sitzt. Und wir haben hier die ganzen Kinder gesehen. Ja? Wir wollen ja auch, dass sie eines Tages auch zu Männern und Frauen werden, die in der Gemeinde aktiv sind, mit Jesus leben und wir legen heute den Stein dafür. Nicht erst, wenn sie groß sind, sondern wir fangen heute an, daran zu arbeiten. Lass uns noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns da nicht alleine lässt, auch mit dieser großen Verantwortung, ja, im Gemeindebau zu stehen, in Gemeinde zu leben auch. Und wir merken immer wieder, wo wir da auch versagen, wo wir da nicht an deinem Plan dran sind und an dem, was du arbeitest. Und wir wollen dich bitten, dass du uns da immer wieder auf Kurs bringst. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass dein Geist uns leitet und dass er uns in alle Wahrheit leiten möchte, uns immer wieder auch korrigiert, da wo wir eigene Wege gehen. Aber wir wollen auch ganz konkret beten um Leiter in der Gemeinde, Älteste, die du berufst, die Verantwortung übernehmen wollen, die sich damit hineinnehmen lassen in diesen Prozess. Wir danken dir dafür, dass wir das dir anvertrauen dürfen, denn du bist ein wunderbarer Herr. In Jesu Namen. Amen.